Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten.
Hi Lisa.
Hi Philipp.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Schön, dass ich bei dir sein darf. Wo wir ins Gespräch auch so ein bisschen gekommen sind, ist Genusskörble, ne? Weil das ein Inklusionsprojekt von dir ist. Mhm. Ich habe dir auch mal erzählt, dass ich auch mal irgendwas in die Richtung gemacht habe. Nicht sowas, aber auch in der Inklusionsarbeit gearbeitet habe. Und da dachten wir, unterhalten wir uns mal. Und dann habe ich ein bisschen mehr noch über dich erfahren. Und du machst schon ziemlich viele spannende Sachen. Kannst du da mal ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, was du machst und was genau du Spannendes machst?
Ja, sehr gerne. Ja, über das Genusskörble sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir sogar viele Gemeinsamkeiten haben, was auch Ausbildung und Studium und so angeht. Und tatsächlich ist mein Leben in den letzten Jahren sehr spannend und sehr vielfältig geworden und es ist wirklich Wahnsinn, ja, dass man irgendwie sein Ziel näher kommt und der Selbstverwirklichung auch irgendwie immer näher kommt. Und da können wir heute gerne ein bisschen drüber sprechen.
Da müssen wir auf jeden Fall reden, weil ich glaube, da, wo du jetzt wohnst, das hat mit der Selbstverwirklichung einiges zu tun.
Auf jeden Fall.
Aber vielleicht fangen wir vorne an. Ausbildung, Studium, mal so im Schnelldurchlauf, genau. Weil das, also ohne dir jetzt national zu reden zu wollen, ist spannend für mich auch, weil das ja tatsächlich in die ähnliche Richtung geht. Aber was halt viel spannender ist was vor dir liegt, beziehungsweise was du so die letzte Zeit da konkret mit Genusskörble oder auch der Jagd gemacht hast.
Ja, ja.
Also schieß mal los.
Ja, genau. Wie bin ich hier hingekommen?
Genau.
Wo ich gerade bin. Ja. Ja, das Ganze hat eigentlich mit Schulabschluss, Abitur begonnen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau, direkt danach ein Studium, BWL-Studium zum Bachelor, war in einem metallverarbeitenden Industriebetrieb, war quasi ein duales Studium. Hab dann danach gleich gemerkt, nee, irgendwie muss ich weitermachen, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Irgendwie, ja, hat der Sachbearbeiterjob und alles mir schon Spaß gemacht, aber ich habe gewusst, irgendwie so hundertprozentig bist du noch nicht da, wo du hinkommen möchtest. Dann, ja, überlegt man halt, wie macht man weiter? Ja gut, Bachelor ist ja schön und gut, kannst ja noch einen Master oben drauf setzen. Ja, ich wäre nicht die Lisa, wenn ich dann nicht sagen würde, ja, das schaffst du alles nebenbei, ne? Klappt schon irgendwie. 40-Stunden-Woche und dann am Wochenende halt dann den Master durchgekriegt.
Also hast du am Wochenende quasi, gibt ja auch dieses Modell irgendwie drei Monate?
Diese Blockgeschichte. Also so war das mit dem dualen Studium zum Bachelor. Da war ich 3 Monate im Betrieb und 3 Monate dann in Eisenach zum Studieren. Das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht, weil du halt einfach diese Berufserfahrung dadurch gleich mitnimmst, ne? Also es ist nicht nur reines Studium, sondern du arbeitest nebenbei und hast halt gleich den Praxisbezug. Das war mir schon immer wichtig.
Sehr gut. Und gearbeitet hast du hier immer in der Region quasi, nur studiert hast du quasi in Eisenach, oder?
Ja, also in Meiningen habe ich gearbeitet, also zähle ich auch zu der Region, ne? Also ich habe ja in Hindungen gewohnt und bin dann die 25 Kilometer oder 20 Kilometer bin ich dann immer nach Meiningen gefahren.
Ich glaube, da fragst du den Falschen.
Ja. Den Auswärtigen brauche ich dann nicht zu fragen. Ja, und bin dann quasi immer über die Grenze gependelt.
Aber was ich weiß, ist, die Rhön wird im Stich gehalten oder beziehungsweise abgegrenzt mit Meining, Fulda und, jetzt habe ich das dritte vergessen, Bad Neustadt nicht?
Nee. Bischofsheim?
Bischofsheim kann sein. Also irgendwie so größere Städte waren da so diese Eckpfeiler.
Also Bischofsheim würde ich jetzt von der Größe her nicht mit Meiningen und mit Fulda vergleichen, aber...
Würzburg. Aber das ist dann
ja,
schon sehr weit
Würzburg ist
weg,
schon wieder ein ganz schönes Stück zur Grenze, ja. Ja
gut, war auch Neustadt vielleicht. Die kam auch aus München, die Doku gemacht haben.
Ja gut.
Egal.
Die Münchner im Norden, ne? Das sagt schon alles.
Ja. Okay, also du warst schon die ganze Zeit eigentlich immer hier und hast auch die ganze Zeit in der Jagd schon, warst du da schon tätig oder wie hat das angefangen? Wie bist du dazu gekommen?
Ja, den Jagdschein habe ich tatsächlich schon ein Jahr vorm Abitur gemacht. Also das war nicht der Jugendjagdschein, man kann ja schon mit 16 Jahren den Jagdschein machen, das war bei meinem Bruder der Fall, sondern ich war dann schon über 18, war der ganz normale Erwachsenenjagdschein und habe mich extra dazu entschieden, das vor dem Abi zu machen, weil in dem Abi-Jahr ist natürlich nichts anderes möglich, dann noch nebenbei da zu lernen und da noch zusätzlich was ja zur Jagd zu büffeln. Und danach weißt du halt auch nicht, wo landest du, ne? Machst das Abi und dann steht dir erstmal die Welt offen und kannst sonst wo rumfliegen. War jetzt bei mir im Nachhinein betrachtet nicht der Fall, aber weiß man ja nicht, wie es kommt. Und so hatte ich da wirklich die Zeit und die Möglichkeit und durch meinen Vater halt dann auch die finanzielle Möglichkeit. Also er hat es mir zum Glück bezahlt, anders wäre das ja nicht möglich gewesen als Schüler. Und da ging es dann schon in die Richtung, in der ich da heute echt sehr stark verwurzelt bin.
Du bist übrigens die dritte Person im Podcast mit Jagdschein.
Ach komm.
Ja, also einen müsstest du auf jeden Fall wissen.
Der Jan.
Genau, der Jan Müller. Und der Philipp Müller.
Ach,
genau.
Das wusste ich nicht, dass der
doch. Wobei der Philipp hat, also erzählt auch im Podcast, hat gesagt, ja, er macht das so der Gemeinschaft wegen, der schießt nicht. Also der irgendwie, ohne ihn da jetzt, ich weiß nicht, ob er das auch gesagt hat oder nach der Aufnahme gesagt hat, aber ihm ist es zu viel hinten dran dann.
Aber gerade da setzt meine Lieblingsarbeit eigentlich an.
Gut, aber da müssen wir auch gleich drauf eingehen. Das macht er ja eben, glaube ich, nicht. Aber er war jetzt zum Beispiel, da war doch, was heißt neulich, aber jetzt irgendwann hat die Jagdsaison wieder angefangen und so.
Ja, zum 1. Mai ist immer so der Aufgang der Bockjagd. Das ist immer
genau,
so
da hat er auch erzählt, dass er damit unterwegs ist und so. Und,
das halt, da kommt's raus. Ich habe den Podcast nicht gehört. Erwischt.
Ja, er läuft ja nicht weg. Also den kannst du ja immer nachhören. Vielleicht hast du jetzt einen Grund dafür.
Genau, jetzt erst recht.
Ja, okay. Also Jagd kurz vorm Abi quasi angefangen. Mhm. Und wann ging es denn so weiter? Du, wenn ich das richtig verstanden habe, alles, du hast hier auch was aufgetischt quasi, das ist alles von dir quasi selbst erzeugerisch erstellt worden, selbst gejagt, also auch das Fleisch, selbst produziert.
Genau.
Wann hat das so angefangen?
Also wie ich den Jagdschein gemacht hatte, war ich ja wie gesagt noch Schülerin, ich habe ja zu Hause gewohnt, auch während der Ausbildung und während dem Studium habe ich noch zu Hause gewohnt, da habe ich mich jetzt in der Küche noch nicht so austoben können. Ne? Da war
der Kühlschrank halt, war halt immer voll.
Genau, der Kühlschrank war voll, dafür hat Mami und Papi gesorgt. Die Mama hat immer sehr gut gekocht. Der Papa hat zwar auch, was Wild angeht, da schon immer sehr, sehr viel ausprobiert. Wir hatten immer irgendwie Wildschweinsalami oder sowas zu Hause. Also da habe ich schon gemerkt, wie vielfältig doch dieses Fleisch einzusetzen ist und gar nicht unbedingt immer nur dieser Standard-Sonntagsbraten oder bei manchen ja wirklich nur der Weihnachtsbraten, ne? Dass es einmal im Jahr auf den Tisch kommt und dann immer dazu Blaukraut mit Klößen. Ne? Also mehr Standard geht ja eigentlich gar nicht. Und wie ich dann meinen eigenen Haushalt hatte, eigene Wohnung und so, dann war das ja klar, ne? Irgendwie von irgendwas musste ich leben, irgendwas musste ich essen und ich hatte halt schon immer da den Zugang zu dem Fleisch. Also warum das nicht ausbauen und im Alltag integrieren?
Und du machst es auch die letzten Jahre komplett nur, ne? Du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, das letzte Mal extern Fleisch einkaufen quasi war sehr, also was heißt, das ist schon länger her.
Mhm. Ne? Also in den letzten Jahren habe ich tatsächlich, jetzt muss ich Werbung machen, einmal Fleisch gekauft und das war bei den Mais aus Jungershausen, weil ich da einfach wusste, okay, wo kommt das Fleisch her und was für eine Qualität hat es, wie haben die Tiere gelebt. Da habe ich Fleisch gekauft, weil ich einfach mal Bock wieder auf Schweinebraten hatte, aber in den letzten 3 Jahren habe ich hier bei mir in meiner eigenen Küche nur noch Wildfleisch zubereitet. Also es gibt relativ wenig Fleisch, also das sage ich jetzt einfach mal 2-3 Mal in der Woche, finde ich, ist schon wenig.
Das ist auch, wobei, das ist, glaube ich, so, guck mal, die Frage, was man da als Vergleich nimmt. Aber normalerweise müsste man ja die Vergangenheit, also die längere Vergangenheit nehmen. Und da war das ja eigentlich normal. Da gab es dann irgendwie sonntags irgendwie relativ feierlich dann den berühmten Sonntagsbraten, den du jetzt als sehr langweilig als Standardessen genannt hast. Aber da war das ja nicht so, dass du immer Fleisch.
Ja, bevor es halt billig Fleisch gab. Ne? Genau. Also da war das was Besonderes, da hat man das wertgeschätzt und da ist es halt auch nicht so industriell produziert worden und da hat man sich das dann gegönnt und für was Besonderes aufgehoben. Und so ist es ja in der Jagd, also bei der Jagd eigentlich auch. Man hat dieses Erlebnis im Hinterkopf und es ist was Besonderes und man schätzt es wirklich jedes Mal wieder neu wert.
Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen verloren gegangen. Also muss ich, nehme ich mich, glaube ich, nicht raus. Nee. Ich kenne, also beim Christian habe ich das erste Mal so richtig wieder miterlebt, was es eigentlich bedeutet, auch beim Tier mit so, also damit zu arbeiten, beziehungsweise das so richtig mitzuerleben. Ich war früher, wo wir in Kerstenhausen, das ist bei Niederaula, Kirchheimer Dreieck, für die ganzen Autofahrer, könnte es ein Begriff sein, habe ich meine Kindheit quasi verbracht und da war ich viel am Bauernhof, bei den Kühen, habe dann auch im Stall mitgeholfen, beim Melken, am Feld. Ich konnte ja alle Getreidesorten und was es da so gab, sagen. Und dann bin ich mit meinen Eltern irgendwie spazieren gegangen und konnte sagen, das ist das. Heute kann ich das nicht mehr. Also das habe ich so
verloren. Aber das, was du gerade beschreibst, das ist ja so diese heile Welt, ne, an die du dich erinnerst und wie die Tiere da gelebt haben und dass du da warst, dass das für dich Auszeit war und wie schön das doch ist. Und das ist halt bei vielen Leuten wirklich nicht im Kopf angekommen, dass es so nicht ist. Also das ist ja nicht die Realität, wenn ich jetzt in den Discounter oder sonst wo reingehe. Also die Tiere, die hatten ja ein ganz, ganz anderes Leben als das, was du jetzt gerade beschrieben hast oder das, was jetzt zum Beispiel auch der Christian zum Glück bei seiner Schweinehaltung da halt eben knallhart durchzieht.
Enorm.
Ja, also. Und da bin ich halt von der Jagd und da der Herkunft des Fleisches halt auch auf einer ganz, ganz anderen Seite unterwegs.
Wie läuft das denn ab quasi? Nehme ich mal mit auf so eine, so visuell oder schreib mal, wie so eine Jagd abläuft. Also wie muss man sich das vorstellen? Weil ich denke mir so, okay, du nimmst da dein Gewehr, dann marschierst du los, setzt dich auf so einen Hochsitz und dann wartest du.
Ja, da bist du schon mal ganz gut dabei mit deiner Vorstellung. Es ist wirklich so, dass ich würde mal sagen, so zu 70-80%, manchmal zu manchen Jahreszeiten sogar zu 90%, siehst du vielleicht höchstens mal was, aber du schießt gar nicht. Also die Zeit draußen zu verbringen, du hast jetzt als Warten bezeichnet. Ja, man kann es Warten benennen, aber es ist eigentlich mehr so eine Auszeit. Ne?
Ich glaube, so ein Entschleunigen, oder?
Ja,
das ist, glaube ich,
ja,
auch der Grund, warum Philipp damit geht.
Ja.
So dieses Achtsamkeitsthema, was ja auch enorm oder viel wichtiger wird in so einer sehr, sehr schnelllebigen Welt, in der wir einfach gerade aktuell leben. Und es wird ja nicht langsamer, sondern vermutlich eher schneller. Und da ist es, glaube ich, spielt das, glaube ich, eine richtige
Rolle. Ja, also ich merke das immer, wenn ich auf Ansitz bin und dann,
also quasi auf dem Hochsitz.
Auf dem Hochsitz,
okay,
genau.
Ja.
Also ich bin auf dem Hochsitz und gibt's halt manchmal so Tage, wo du halt dann echt, keine Ahnung, gestresst aus dem Büro rauskommst und auf dem Weg zur Jagd klingelt noch das Handy, dann schreibt der noch, dann wollte der noch was, dann hast du noch im Hinterkopf, ach, eigentlich wollte ich das auch noch erledigt haben. Und dann nimmst du dir die Zeit und sagst, okay, jetzt gehe ich raus auf die Jagd, dass ich hier mal rauskomme aus diesem Wirrwarr vom Alltag. Und dann machst du aber den Fehler und setzt dich hin und nimmst dein Handy wieder in die Hand. Und dann kam es mir auch manchmal so nach einer halben, dreiviertel Stunde, dass ich auf dem Hochsitz wirklich wie so ein bisschen hippelig und unruhig wurde. Und dann denke ich mir so, was machst denn du hier eigentlich? Du willst hier raus, um abzuschalten, um deine Ruhe zu haben. Und was machst du? Hast du wieder dieses Scheißding in der Hand? Ne? Also hat halt eigentlich so gar nichts an Erholungseffekt gebracht. Und in dem Moment lege ich das Ding halt dann weg, mach's komplett aus oder mach's lautlos oder was auch immer und versuche da so ein bisschen die Natur halt aufzusaugen.
Ich glaube, die Geräusche, die du da so wahrnimmst, also ich war jetzt mit dem Marius Jordan, Winkermeister, den kennst du ja auch, Marius.
Ja, genau, den Marius.
Die Folge ist quasi die Folge, die auch vor dir rauskommt, beziehungsweise schon draußen ist. Und der hat auch erzählt, er genießt es enorm. Also er ist zu einer anderen Tageszeit vermutlich bei den Bienen, als du beim Jagen bist. Aber er sagt halt auch, dass er die Natur da ganz anders wahrnimmt, dass er Tiere sieht, wo du, ich auf gar keinen Fall irgendwie gesehen habe, aber die du normalerweise auch nicht so sehen würdest, wenn du nicht so dich bewusst auf die Natur halt einlässt.
Ja.
Und das ist schon irgendwie, glaube ich, so.
Ja, also das merkst du nicht nur, wenn du auf dem Hochsitz bist, sondern das merkst du eigentlich bei jedem Gang ins Revier. Du merkst, wie Woche für Woche im Jahr vergeht. Wenn es im Frühjahr losgeht, alles fängt ein bisschen das Blühen an und alles fängt das Tauen an. Du nimmst das alles so wahnsinnig intensiv wahr und du bist einfach ein Stück weit mehr Teil von der Natur. Und daher kommt die Jagd ja irgendwie auch. Ne? Also ich meine, es ist ja in unseren Wurzeln dermaßen tief drin und es blieb ja früher gar nichts anderes übrig. Und das merkst du wieder. Du hast schon dieses Feeling so, hey, da draußen ist was und ich bin Teil davon und ich kann da mitwirken, ich kann mithelfen, aber ich kann da natürlich auch Negativbeispiel, ich kann da auch viel anrichten, ne? Also nicht jetzt als Jäger, sondern generell als Menschen. Das kriegst du erst dann, finde ich, wieder wirklich mit, wenn du dich damit auseinandersetzt.
Also wie es mir persönlich gerade so ein bisschen geht, kommen wir quasi gerade aus diesem Corona-Sturm heraus. Ja. Mir fehlt irgendwie ein Vierteljahr, muss ich gestehen.
Ja.
Also so, ich weiß nicht, wann irgendwann im Anfang März oder Mitte März ging es ja los mit dem Shutdown dann auch im ganzen oder Lockdown. Und gefühlt müsste ich jetzt noch so im Frühjahr sein.
Ja.
So, also, aber auf einmal ist es Juli.
Ja.
Also so, das, keine Ahnung.
Ja, das ist bei uns wieder der Vorteil gewesen. Wir Jäger, wir hatten ja ein Revier. Ich meine, das durften wir dann auch nur allein oder halt mit Haushaltsangehörigen. Ich habe das alles mitbekommen. Also das war für mich wirklich wahnsinnig schön, aus diesem ganzen Medienchaos und extreme Verunsicherungszeit. Und das war ja wirklich... Ja, eine richtig beschissene Zeit, ne? Also hast dich in deinem eigenen Haus eingesperrt gefühlt, du wusstest nicht, was darf ich jetzt machen, was kann ich machen, hast keine Menschenseele gesehen, der soziale Kontakt, alles hat gefehlt. Aber wenn du als Jäger in dein Revier gegangen bist, war halt noch alles normal. Also da hast du nichts mitbekommen. Okay, es waren ein bisschen mehr Spaziergänger unterwegs, weil doch ein paar auf die Idee kommen.
Da muss man dann vorsichtig sein.
Ja. Gut, aber die sind zum Glück auch zu Zeiten unterwegs, in denen wir normale Reviergänge machen. Und nicht unbedingt mit Waffe dabei
das
sind.
Das Reviergänge heißt dann quasi, mal gucken, was dabei
so
macht.
Los ist, genau. Also, wie gesagt, das Schießen an sich macht ja nur einen ganz, ganz kleinen Anteil von der Jagd aus. Wir Jäger sind ja eigentlich fast jeden Tag im Revier. Jetzt gerade ist die Zeit wieder so ein bisschen gekommen, von den Wildschäden. Also das heißt, dass vor allem die Wildschweine auf die Ackerflächen gehen und da halt auch Schaden für die Landwirte anrichten. Da kontrollieren wir fast jeden Tag, wo waren die Wildschweine, wo haben sie an dem Weizen oder jetzt bald dann auch an dem Mais rumgeknabbert. Und ja, kontrollieren natürlich auch unsere Wildkameras, da haben wir ja auch einige draußen hängen, einfach, dass man guckt, was ist da an Wild, also wie viele Rehe habe ich im Revier, wie viele Wildschweine habe ich, wann bewegen die sich, wo bewegen die sich, sind die alle gesund, sind da jetzt Kitze mit dabei bei den Geißen, die Zeit war ja jetzt auch erst vor ein paar Monaten, dass die Kitze gesetzt wurden, das sind ja alles wahnsinnig schöne Dinge, die man da beobachten kann, was denn in der Natur vor sich geht und das ist halt schon auch wichtig, dass du weißt, wie sieht's bei mir im Revier aus, bevor du da einfach dich raussetzt und irgendwas umlegst. Ne?
Hast du da vielleicht ein paar coole Bilder, die man auf Instagram oder Facebook mit zu der Folge, wenn ich die bewerb oder veröffentliche, quasi mit dazu machen kann?
Da finde ich bestimmt was.
Cool.
Ja.
Okay, also dann auch viel so Wald- und Wildpflege, die du da machen musst. Und wie läuft das dann bei der Jagd ab? Zu welcher Uhrzeit? Also ich stelle mir das irgendwie auch anstrengend vor, so vom Schlafpensum.
Das stimmt. Also unter der Woche, also man muss, finde ich, grundsätzlich erstmal unterscheiden. Und zwar, was will ich jagen oder was muss ich jagen?
Da gibt's auch, nicht alles darfst oder soll, oder da gibt's so einen Ehrenkodex auch, glaube ich, zwischen Jägern. Da gibt's diese X-Ender.
So, ne? Jetzt sind wir bei den Hirschen, ja.
Also, okay, bei den Hirschen, aber ja. Ja. Also bei den Hirschen quasi sagt man den nicht schießen, weil das könnte ein potenzieller, keine Ahnung, wie viel Ender sein.
Ja, also da musst du ganz, ganz stark unterscheiden, weil das auf der einen Seite, was du jetzt gerade sagst, das ist so die Absprache, die vielleicht die Jäger untereinander haben, aber es gibt ja einfach auch eine gesetzliche Regelung. Ne? Also uns wird ja vorgeschrieben, wie viel wir schießen dürfen, beziehungsweise sogar schießen müssen. Also wenn wir das nicht erfüllen und wenn wir diesen Abschussplan dann später nicht beim Landratsamt einreichen und der nicht dieser Vorgabe entspricht, dann könnte es schon auch sein, dass da ein Bußgeld dann auch ausgesprochen wird. Ne?
Also wenn du zu wenig geschossen hast quasi.
Ja, oder auch zu viel.
Okay. Und was schießt, also wenn du jetzt sagst, okay, jetzt fangen wieder diese Wildschäden an, quasi Wildschweine, also ist dein Fokus aktuell vermutlich eher auf Wildschwein?
Ja. Also am 1. Mai hat zwar die Rehwildjagd wieder begonnen, das heißt, wir dürfen wieder Böcke schießen und auch junge Tiere, also die jetzt quasi ein Jahr alt sind, die Schmalrehe, die weiblichen. Und da war dann natürlich in der Jägerschaft erstmal wieder ein Aufatmen angesagt, weil nach dieser langen, ja, Frühjahrsdurststrecke, wo wir in Anführungszeichen halt nur Wildschweine jagen durften, endlich wieder Aufgang der Rehwildjagd. Da waren viele draußen und haben da dann auch wieder Rehwild geschossen.
Was hat das für einen Unterschied als Jäger? Also warum Also was merkt man, also ist es einfach vom Tier her, weil man da irgendwie anders einen Bezug zu hat oder weil das anderen
ja, ich denke, das macht Reiz hat, ja, oder? Ich denke, das macht so ein bisschen auch das aus, dass du Wildschweine einfach das ganze Jahr schießen darfst.
Also ist dann tatsächlich so ein Reiz? So,
ja, okay. Ja, doch, glaube ich schon. Und
ist es auch anspruchsvoller, ein Reh?
Nee, im Gegenteil. Echt? Im Gegenteil, ja. Ein Reh hast du viel, viel schneller erlegt und vor die Flinte bekommen sozusagen als ein Wildschwein.
Ich hätte jetzt genau das Gegenteil.
Ja, weil du denkst, weil es mehr Wildschweine gibt, ne?
Weil ich irgendwie das Gefühl habe, Rehe sind ein bisschen flexibler und wendiger und schneller als Wildschweine.
Nee, danach kannst du schon gar nicht gehen. Ich glaube, wir müssen wirklich mal zusammen auf die Jagd gehen. Ne? Ja. Ich merke, hier gibt es ein bisschen Erklärungsbedarf.
Definitiv. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige.
Nee, also Wildschweine sind grundsätzlich erstmal deswegen schwieriger zu bejagen, weil sie meistens nachtaktiv sind. Sie sind viel intelligenter als Rehwild und
Schweine insgesamt ja, sind ja enorm ja, intelligente genau. Tiere.
Also da heißt es auch immer so, wenn du bei einer Wildschweinrotte Zeugen hinterlässt, also das heißt, du nur eins schießt, dann sind die anderen halt ganz, ganz schlau, ne? Die kriegen das dann sofort raus. Das ist sogar manchmal so, wenn du dir vorstellst, da ist eine Ackerfläche mit, keine Ahnung, mehreren Hektar, also vielleicht wirklich so ein riesengroßes Ackerstück, ja? Und da stehen zwei Hochsitze da dran, dass du halt als Jäger einfach die Möglichkeit hast, wenn wieder Wildschäden da sind, die auch halt auf dem Feld, auf freier Flur sozusagen zu schießen und nicht nur im Wald.
Also die erkennen dann quasi deinen Radius, den du erreichen kannst.
Exakt.
Und dann positionieren die sich genau andersrum, ja, wo die nicht geschossen werden.
Ja, ich habe es miterlebt, ungelogen, wie die im Radius von 300 Metern, ich saß auf der einen Kanzel, von 300 Metern um mich rum, dann wieder quasi zurück in den Wald und dann kamen sie wieder raus und im Radius von 300 Meter um den anderen Hochsitz drum rumgelaufen sind. Das heißt, du musst den Schweinen da immer ein Stück voraus sein.
Also die erkennen dann auch tatsächlich den Hochsitz?
Ja. Also wenn die das halt mal erlebt haben, ne? Wenn da diese Negativverknüpfung mal da war, wenn jetzt ein einzelnes Stück kommt und dann nur ein Wildschwein da ist und du erlegst es dann, in dem Moment hast du keinen Zeugen hinterlassen und dann...
Das hört sich
böse an, ne?
Das hört sich
an, ne?
Nach Sonntag, ja. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Tatort.
Nein, das ist immer so und das hört sich jetzt echt floskelhaft an, ne? Und vielleicht auch ein bisschen böse für jemanden, der da gar keinen Bezug dazu hat, aber wir Jäger untereinander, wir schmunzeln da halt ein bisschen, weil das auch schon wieder so den Reiz an dem Ganzen halt ausmacht.
Also mindestens zwei sollten es verstehen, also Jan und Philipp. Ja, okay.
Ja.
Also Reh ist einfacher als Wildschwein, weil Wildschwein cleverer ist.
Ja,
quasi.
Okay. Ja. Und das Rehwild kommt halt auch wirklich, das hat einen richtigen Tagesablauf, das heißt, es muss alle 3-4 Stunden irgendwo halt auf die Äsungsfläche, das heißt, irgendwo zum Fressen rausgehen. Und wenn du weißt, in welchem zeitlichen Rhythmus das ungefähr immer ist und an welchen Stellen die sich bewegen, die, ja, das ist einfach berechenbarer. Und die sind halt dann dadurch eben auch tagaktiv.
Stimmt, ich habe neulich auch in einem Feld quasi, haben so zwei Rehköpfe quasi so rausgeguckt. Mhm. Das eine nach oben, das andere so zur Seite.
Ja.
Und die haben mich dann so, keine Ahnung, waren bestimmt 300-400 Meter oder sowas, so in Entfernung halt angestarrt. Haben sie auch nicht wegbewegt oder so. War schon ein schönes Bild, aber war, keine Ahnung, vielleicht 16, 17 Uhr oder sowas.
Ja.
Also jetzt nicht, da willst du kein Wildschwein treffen, glaube ich.
Ja, in manchen Revieren gibt es das schon auch. Also da muss man wieder aufpassen, von welcher Kulturlandschaft oder von welchen Regionen sprechen wir gerade. Also wenn man jetzt gerade im Bad Neustädter Bereich anguckt, was jetzt direkt um Bad Neustadt drumherum ist mit dem Klinikum und mit dem Kurviertel von Mühlbach und so, da ist ja doch noch immer viel los. Da hast du überall Fahrradwege, da ist wahnsinnig viel Betrieb den ganzen Tag über. Da ist es kein Wunder, dass die Wildschweine nur abends rauskommen. Ne? Aber es gibt ja auch jetzt gerade in der Rhön so ganz abgelegene Fleckchen. Da sind die das nicht gewohnt, dass da der Mensch irgendwie am helllichten Tag unterwegs ist. Und dann können die sich da halt auch austoben. Also merkst du schon, dass die sich da sehr stark an den Menschen orientieren. Und wo greift der in die Natur ein? Und so bauen die ihren Tagesablauf dann quasi dann da drum rum.
Spannend, also da habe ich tatsächlich einiges gelernt zum Wildschwein oder zu der Jagd insgesamt. Aber nochmal zur Uhrzeit quasi, also du kannst dann Rehjagd quasi dann auch ein bisschen flexibler von der Uhrzeit, da musst du nicht irgendwie nachts oder so, unter der, wenn du dann am nächsten Tag noch arbeiten musst, ist ja dann...
Ja, also unter der Woche gehe ich tatsächlich hauptsächlich auf Rehwildansitz und wenn es dann in die Nacht geht für die Wildschweine, auch wenn dann der Vollmond oder so da ist, dann musst du halt wirklich dann irgendwie, da reicht's, wenn du um abends um 11 rausgehst und halt dann irgendwie um 2-3 Uhr nachts heimkommst. Wobei, ich muss gleich mal dazu sagen, ich bin da, was das angeht, schon eher der Fan von der Rehwildjagd, weil ich habe halt diese ganzen Eindrücke und diese ganzen Einflüsse von der Natur, die kriegst du halt am helllichten Tag oder jetzt gerade, wenn es in den Sonnenaufgang reingeht, so in die ersten Morgenstunden des Tages oder dann auch zum Abend hin mit Sonnenuntergang, da kriegst du schon noch viel, viel mehr mit. Ich guck dann da auch gerne mal, was für Vögel da unterwegs sind, ne? Oder freue mich, wenn da mal ein Feldhase rumhoppelt. Und da hast du da schon viel schöne Eindrücke, als wenn du jetzt nur nachts allein auf der Kanzel sitzt und es ist dunkel um dich rum. Aber es muss halt auch gemacht werden, ne? Also da bin ich ganz froh, dass mein Partner, der ist ja auch Jäger, dass wir uns da so ein bisschen aufgeteilt haben, wer da für was quasi verantwortlich ist.
Ich glaube, er war, also dein Partner war auch dafür verantwortlich, dass der Jan für Jagdschein gemacht hat.
Die haben den zusammen gemacht, ja. Aber wer da jetzt wen angestichelt hat, das weiß ich gar nicht, aber die waren zusammen in der Jagdschule, ja.
Okay. Beim nochmal ein bisschen Fachwissen lernen, bei dem Hasen, die vermehren sich gerade wieder gut, ne? Also die kommen auch wieder wohl.
Das wird wieder besser, ja.
Genau, das also habe ich im Radio oder so haben das erzählt, dass das wieder besser wird, weil die mehr, du siehst wieder pro Quadratmeter oder x Quadratmeter mehr Feldhasen. Mhm. Gibt es irgendwie so eine Kennzahl, die da erreicht werden muss und die war lange, glaube ich, nicht erreicht?
Also da weiß ich jetzt gar nicht, ob wir die schon wieder erreicht haben, aber wir sind halt, also es wird besser. Es wird mehr, das auf jeden Fall. Aber wir sind bei weitem noch nicht da bei dem Hasenbestand, wo wir vor 30, 40 oder vor 100 Jahren waren.
Was kannst du vielleicht, weißt du, woran das liegt, beziehungsweise warum das so wichtig ist? Also ich wüsste jetzt
außerdem. Also da gibt's verschiedene Gründe. Somit einer der Hauptgründe wird der sein, wie wir unsere Landwirtschaft ausüben. Also wenn man überlegt, dass man von diesem ganzen klein strukturierten Bereich, ne, so jeder Opa hat noch irgendwie irgendwo einen Bruchteil von einem Hektar rumliegen, der hat Kartoffeln, der macht Weizen, der macht Gerste, der hat vielleicht noch irgendein Urkorn, was er anbaut. Und die 20 Erben von dem Opa, die noch ein Stückele irgendwo haben, die kümmern sich nicht drum. Dann kommt da Wiese hoch, da kommen da Kräuter hoch, da kommen da, also eine richtige Wiese, ne? Ich rede jetzt nicht vom Rasen, sondern eine richtig schöne Naturwiese hoch. Das ist das, was ein Hase braucht. Also die brauchen wirklich diese vielseitige Struktur. Und wenn wir jetzt rausgucken, ist auch ein bisschen dieser Energiewende geschuldet. Wir machen viel für Biogas. Wir haben einfach eine sehr industrialisierte Landwirtschaft. Wir haben wahnsinnig große Flächen, nur ja fast schon Monokultur, würde ich sagen. Und da ist fast kein Lebensraum mehr da. Und zusätzlich haben wir halt auch den Druck auch wieder durch die Menschen, dort, wo es schön ist, wo man zum Beispiel Naturschutzgebiete haben. Dort,
Tourismus dann quasi.
Ja, da ist dann wieder Tourismus da, ne? Also
ich glaube, diesem Maß und Mitte da quasi zu finden,
ist ganz, ganz schwer, ja.
Auf der einen Seite, auch wenn wir irgendwie Stammtische oder sowas haben mit den Heimatunternehmern, sind ja auch einige Unternehmer dabei, die in der Tourismusbranche dabei sind und die sagen, ja, in der Rhön könnte immer noch ein bisschen mehr gehen und das könnte man irgendwie schöner vermarkten und hin und her, da geht im Vergleich zu anderen Gebieten halt noch nicht so viel. Aber wenn man dann wieder die andere Seite halt hört, so, ja, aber eigentlich ist es vielleicht doch gar nicht, also aus der Natur gesprochen her,
genau,
nicht so verkehrt.
Ja. Ne? Für die Natur ist es ganz gut, wenn nicht überall eingegriffen wird. Ne? Ja. Wir haben eigentlich ja sowieso überall nur Kulturlandschaft, selbst in den, ich sag, naturbelassenen Regionen in der Rhön. Aber selbst da hat der Mensch ja überall eingegriffen. Ne?
Ja, das ist der Mensch.
Der Mensch, immer wieder der böse Mensch, ja.
Und das ist aber auch, glaube ich, der Grund, warum du dich da quasi so auch auf diese Selbstversorger-Sache so konzentrierst, oder? Also das machst du ja nicht nur mit dem Fleisch, sondern auch mit Genusskörble. Das geht ja auch in eine ähnliche Richtung, wobei das ja auch noch eine Naturperspektive hat, sondern auch so noch so eine soziale Perspektive mit dem Inklusionsprojekt. Kommt das so ein bisschen daher? So?
Ja, also ich habe durch den Jagdschein, durch die dadurch stärkere Verbindung mit der Natur, Zuerst, wie du schon gesagt hast, mit der Fleischschiene angefangen, ne? So, wo kommt es her, wie hat es gelebt und kannst du das verantworten, das zu konsumieren? Aber ist eigentlich Blödsinn, wenn du da nur an das Fleisch denkst, ne? Also es geht ja beim Obst, beim Gemüse, bei den Milchprodukten, das geht da ja überall weiter, ne? Bis hin zu den Klamotten und zum Auto und keine Ahnung. Also es zieht ja echt einen Rattenschwanz hinter sich her. Ich meine, man kann es nicht perfekt machen. Also wenn du hier irgendwo sagst, Mensch, das kann, habe ich jetzt gut umgesetzt in meinem Alltag, dafür hast du halt dann trotzdem noch, keine Ahnung, das Dieselfahrzeug oder fährst halt viel durch die Gegend oder hast jedes Mal, wenn dein Handyvertrag abläuft, alle 2 Jahre dein neues iPhone da liegen, ne? Aber man muss
da
halt...
Da verpasse ich mal die Kündigung. Ja. Also, das habe ich da angerufen und habe gefragt, ja, wie sieht's denn aus, wie lange läuft man von... Ja, sie haben das, hätten vor einem halben Jahr machen müssen.
Oh,
danke.
Ja. Ja, das ist halt so. Man kann es nicht perfekt machen und ich möchte da jetzt auch gar nicht irgendwie zu arg auf die Landwirtschaft da eindreschen, weil ich meine, die haben auch einfach ihre Vorgaben, die haben ihren Alltag, die haben ihre Abläufe. Da kenne ich mich ja überhaupt gar nicht mit aus. Ich habe nur einfach für mich überlegt, wie kann ich das in meinem Leben schön integrieren, sodass ich guten Gewissens einschlafen kann und konsumieren kann. Und mit dem Gemüse kam das eigentlich so, dass wir vor allem auch über den Heimatunternehmerverein überlegt haben, Mensch, wie schaut's denn bei uns in der Region eigentlich aus? Gibt's bei uns überhaupt Gemüsebauern? Ja, in Schweinfurt geht's wieder los, aber direkt hier vor Ort irgendwie nicht so wirklich. Und die Verbindung zu Maria Wildhausen, zu der Behindertenwerkstatt, ist ja schon immer sehr intensiv gewesen. Und da bin ich einfach mal... ja, knallervoll hingefahren, habe gesagt, wir hören uns das jetzt mal an und gucken mal, wie die da produzieren und ob die durch diese Arbeit mit den Klienten vielleicht sogar Gemüse für die Region, also dass man die auch direkt in der Region verteilt, ihre Waren, mit anbauen können. Und das war wirklich, da ging es einen großen Schritt in die richtige Richtung nach dem Termin.
Kannst du mal vielleicht erzählen, was in Maria Wildhausen passiert, beziehungsweise was da gemacht wird, wer da wohnt, wer da lebt, was da gearbeitet wird oder wieder gearbeitet wird, weil ich kenne es auch so ein bisschen, ich war zwar schon ein paar Mal jetzt da, aber so ganz genau weiß ich es auch noch nicht und ich weiß noch nicht, ob sie Hörer schon alle.
Ja, also Maria Wildhausen ist ja ein Kloster und die, das ist
so eine... beim Golfplatz, ne?
Genau, ja. Daneben, ja. Und die arbeiten dort eben mit behinderten Menschen. Dort wohnen auch Klienten und dort ist halt viel Pflegepersonal, Verwaltung und die haben dort eben auch verschiedene Behindertenwerkstätten. Also ich kenne da jetzt auch nicht die einzelnen Werkstätten im Detail. Die haben da wohl so eine Schreinerei und so eine...
Der Rainer Bühner.
Ja.
Kaffeerösterei.
Genau.
Bühner, der arbeitet ja auch mit denen zusammen.
Genau, und der arbeitet auch direkt neben der Gärtnerei. Also da habe ich schon ein bisschen Einblick gehabt. Aber ich glaube, die haben also eine Schreinerei, dann haben sie so eine Kerzenwerkstatt und ich weiß gar nicht, also sie sind schon sehr vielfältig aufgestellt. Mit Honig und mit Imkerei haben sie jetzt auch ein bisschen angefangen vor ein paar Jahren, glaube ich. Da hatte ich schon mal so eine Führung mitgemacht. Und worauf ich mich quasi dann so ein bisschen gestürzt habe, weil ich das ganz toll fand, ist halt die Gärtnerei. Da haben die, also sind biozertifiziert, das, was mir halt auch sehr wichtig war, und beschäftigen dort behinderte Menschen, die sowohl in den Einrichtungen dort leben, aber auch von extern kommen. Also die dann in irgendwelchen Wohngemeinschaften hier in dem Landkreis sind und dann halt, oder auch noch in Privathaushalten bei den Eltern oder so wohnen und die arbeiten dann da in der Gärtnerei und bauen super gutes Gemüse an.
Was du dann quasi mit dem Genusskörble ausfährst, beziehungsweise an unterschiedlichen Standorten zum Kaufen quasi anbietest.
Also der Ansatz des ganzen Genusskörble-Projekts war der, wenn wir schon so rar besetzt sind, was den Gemüseanbau angeht, und dann aber denjenigen, der das ja eigentlich perfekt, der geht's ja gar nicht. Also was willst du als Konsument mehr? Es ist Bio, es ist regional und es ist in Inklusionsarbeit produziert worden und angebaut worden. Also
nachhaltiger und sozialer geht's eigentlich.
Sag mir was,
nicht.
Was besser ist. Ne? Ja. Und ich war da so geflasht, wie ich da dann weggefahren bin, habe gesagt, Mist, irgendwie müssen wir das in die Region bringen. Die haben halt dort den Klosterladen, der läuft auch sehr gut, aber ich habe selber festgestellt, dass so ein paar Dörfer drumherum und halt eben so die Stammkunden, die fahren da gerne hin. Da gibt es ja auch noch viel, viel mehr zu kaufen, eben auch vom Rainer Bühner den Kaffee. Aber ansonsten haben die keine wirkliche Vermarktungsmöglichkeit für das Gemüse. Da war aber auch nicht der Ansatz von denen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, die sind da drauf sitzen geblieben. Die haben natürlich in der Gaststätte auch viel verkauft und ja, dann verarbeitet.
Das ist, glaube ich, ein enorm großes Problem, auch was Direktvermarktung oder also so alles, was aus der Region kommt, angeht, diese Bequemlichkeit, wenn du überlegst, wie einfach ist es, über Amazon Prime oder sowas was zu bestellen und ich habe es morgen da.
Ja.
Und das kann man halt machen, wenn man große Strukturen hat, wenn man hinten die Kapazitäten halt hat, wie Amazon oder und Co. Aber als kleiner Landwirt oder als Kloster und wenn man da die Kapazität und die Infrastruktur halt nicht hat, da irgendwie Lösungen und Konzepte zu finden, um das eben wieder an den Mann zu bringen, das ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung.
Ja, und es ist halt, glaube ich jetzt, ne, also ist meine Vermutung, nie wirklich der Schwerpunkt gewesen, darüber jetzt wahnsinnig Profit zu erzielen, ne? Weil
das ist eine kleine, quasi.
Ja, also es ist eine kleine Gärtnerei. Die haben dort, ihr Personal und haben halt die Klienten, die da ja wirklich sinnvolle, wahnsinnig tolle, naturbezogene Arbeit haben. Also ich glaube, zumindest das, was ich jetzt von der Gärtnerei mitbekomme, dass da der Ansatz mit dem, wir produzieren hier was Tolles, wir beschäftigen die Leute sinnvoll, wir haben hier ein gutes Qualitätsprodukt, das ist da schon wahnsinnig viel, was sie da für sich selbst halt erzeugen. Aber da zu sagen, wir machen jetzt hier das, den großen Deal aus unserem Ding, das ist ja gar nicht deren Intention.
Ich meinte auch gar nicht jetzt nur isoliert auf Maria Bethausen betrachtet, sondern insgesamt, was die direkt
vermarktet. Ach so, ja, das stimmt.
Und von daher finde ich das den Ansatz, den du da machst, dass du das für die Konsumenten oder die potenziellen Konsumenten halt bequemer machst, dass du dir Abholstationen, es ist immer noch, würde ich behaupten, gemütlich oder einfacher, einfach mal beim Rewe oder so vorbeizufahren.
Auf jeden Fall.
Und da einzukaufen, aber es ist schon mal ein Schritt.
Wie hat Eddie komme denen ein Stückchen entgegen.
Genau. Ja. Edgar Thomas hat das ja auch, also das schließt ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen den Kreis, beziehungsweise füllt die Lücke, wo er gesagt hat, die Landwirtschaft hat sich auch ein bisschen so von den Konsumenten halt entfernt. Hat er es genannt, wo du die ja auch wieder näher aneinander bringst, ne? Also eigentlich als Zwischenhändler.
Ja, also ich bin auch nichts anderes. Ich bin ja nur der Mittelsmann dazwischen, der die Ware zum Kunden bringt.
Also nur
der Dealer.
Ja, genau. Okay. Ja, aber deswegen finde ich das ziemlich spannend und würde mich freuen, wenn es mehr so Konzepte, mehr so Ideen gibt. Online-Shops sind, glaube ich, auch ein Schritt in die Richtung von den ganzen Direktvermarktern, wo ja auch Julia Träger, der ich ja sehr dankbar auch bin für die ganze Infrastruktur, das für den Podcast und so weiter und so fort, die sich da sehr viel für einsetzt. Aber das so, dass mehr gibt quasi, dass da auch wieder mehr regional bezogen werden kann bei gleicher Bequemlichkeit der Konsumenten.
Ja, das stimmt.
Ja, wobei da muss man dann auch vielleicht mal überlegen, ob die ganzen Infrastrukturen, Logistikstrukturen da, ob das noch immer die besten und nachhaltigsten Konzepte sind, weil wenn ich mir die armen Lieferanten da anschaue, wie die, da kommt gerade Besuch in Form eines Hundes.
Wenn es komische Hintergrundgeräusche gibt, ich versuche gerade den Hund wieder auf den Platz zu bringen. Nicht wundern.
Sie ist, also Emma heißt sie und sie ist eigentlich ganz ruhig insgesamt.
Ja, sie schüttelt sich gerade nur sehr viel und jetzt tippelt sie hier auf dem Boden rum, das hört man vielleicht.
Okay, ja, aber das passt, glaube ich, hoffentlich. ja, dass es da halt quasi auch nochmal nachhaltigere Konzepte gibt, nicht nur was die quasi die Nahrungsmittel angeht vielleicht, sondern auch ein bisschen die Logistik, dass da irgendwie
was Neues passiert. Das stimmt schon, aber man muss sich halt auch immer überlegen, was möchte man? Möchte man die Menschen schon auch wieder so ein Stückchen umerziehen zu dem, hey, wenn ich was Tolles bekommen möchte, wenn ich gute Ware haben will, Bio, am besten noch regional, dann muss ich auch halt mal meinen Hintern von der Couch hochbewegen. Also es gibt ja die Möglichkeit, jetzt auch durch irgendwelche Regionalstores oder sowas, ne, dass man dann da irgendwie die Produkte vielleicht so ein bisschen sammelt und dass man dadurch dann quasi eine Anlaufstelle hat und dann dort viele Produkte bekommt. Aber jetzt zu sagen, okay, ich fahre jetzt mein Gemüse nicht aus, sondern ich versende es jetzt nach Berlin, dann ist halt der Regio-Gedanke auch wieder futsch, ne?
Absolut, ja. Also ich glaube, es ist eine enorme Herausforderung.
Ja, auf jeden Fall.
Also hätte ich die Lösung, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht hier sitzen oder so, sondern mich damit beschäftigen, aber Ja.
Ja, es ist halt konsumentengesteuert, ne? In dem Moment, wo die Leute halt nach wie vor online alles kaufen oder halt alles irgendwo beim Discounter kaufen, dann bist du ja als Direktvermarkter, als regionaler Produzent, der ja mit den Preisen und mit dem Ganzen schon gar nicht mitkommt und dann ja noch diese Lokalitätsprobleme hat, bist du denen ja dann schon ausgeliefert. Du bist darauf angewiesen, dass Leute das wertschätzen und dass Leute sagen, hey, das ist es mir wert, ne?
Ja, wenn du überlegst, also ich habe mich jahrelang gefragt, warum ein Supermarkt neben dem anderen aufmacht. Hm. Kann das funktionieren? Wie funktioniert das? Trägt sich das irgendwie? Ja. Wie können die Geld verdienen? Aber eben dadurch, dass die so zentral beieinander sind und dann schalten die immer unterschiedliche Angebote und dann
fällt man quasi... Ja, die Prospekthäftchen, ne, genau. Die auch schon gesammelt kommen, das ist es ja.
Ja, und dann kommst du, dann planst du deinen Einkauf so oder viele planen ihren Einkauf so, dass sie erst da einkaufen gehen, dann geht sie nochmal rüber, weil da das im Angebot ist und dann marschieren sie nochmal woanders hin.
Ja.
Und so funktioniert, also, und da muss da halt dann irgendwie Fuß zu fassen als Regionalvermarkter oder also das ist dann die Herausforderung. Ich glaube, das geht durch eine auch oder nur, weiß ich nicht, durch eine gute Geschichte, oder?
Ja, aber es ist ja auch nicht immer unbedingt die gleiche Zielgruppe, die man anspricht. Nee, ne? Das kommt dann eben auch noch mit dazu. Ja. Und da hat man schon gute Möglichkeiten. Jetzt durch Corona hat sich ja die Zielgruppe da auch nochmal vergrößert.
Ich glaube, insgesamt so internationale Wertschöpfungsketten und so weiter und so fort, auch was kritische Infrastruktur angeht. Im Gesundheitswesen haben wir es oder spüren wir es ja immer noch. Die Masken sind... glaube ich, immer noch nicht so alle da, wie wir sie bräuchten, beziehungsweise wie die Krankenhäuser sie bräuchten in der Qualität, dass man dann vielleicht auch guckt, okay, vielleicht nicht immer das Günstigste, sondern vielleicht auch einfach mal das Beste oder das Sinnvollste dazu machen. Würde mir wünschen, dass das auch länger bleibt.
Mhm. Ja. Ja, hoffen wir es mal, ne, dass das nicht nur eine kurze Phase ist, sondern sich wirklich, ja, das Umdenken halt auch festigt im Alltag, ne?
Ja. Und da trägst du, da schließt sich jetzt tatsächlich wieder der Kreis, trägst du ja auch mit dazu bei. Was ich super spannend finde, oder wo ich dich auch so ein bisschen verfolge, ist auf Instagram, wo du in super schönen Stories da aufzeigst, was du gemacht hast, wie du das Fleisch produziert hast. Ich glaube, du hast neulich Pulled Pork gemacht.
Ja.
Und irgendwie Räucherschinken und was weiß ich für Sachen. Da stellt sich auch wieder eine Verbindung her zu dem Produkt am Ende, ne?
Genau, also das ist mir eben auch wichtig, dass ich, ja gut, größtenteils spreche ich da natürlich die Jägerschaft an, dass die auch mal, also das ist schon so ein bisschen, ja gut, okay, es sind beide Seiten, ne? Auf der einen Seite spreche ich die Jägerschaft an, um denen zu sagen, hey Leute, das, was ihr bei der Jagd an hochwertigem Lebensmittel produziert, besser geht's eigentlich gar nicht. Also bitte, 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 verkauft es nicht nur einfach an einen Wildbretthändler, der das dann irgendwo in die Schweiz an die Gastronomie weiterverkauft, sondern schaut doch mal, was ihr da gerade auf dem Tisch vor euch liegen habt und verwertet selber und am besten auch permanent im Alltag das zu integrieren. Ne? Und deswegen versuche ich da eben mit diesen ganz, ganz einfachen Alltagsrezepten, da habe ich jetzt übrigens auch in der Jagd in Bayern, das ist die Mitgliederzeitung vom Bayerischen Jagdverband, eine eigene Serie bekommen mit Wildbret in der Alltagsküche. Da darf ich jetzt in jeder Ausgabe, das erscheint monatlich, meine Alltagslieblingsrezepte veröffentlichen. Und da sind wir halt wieder dabei.
Und wenn das für Nichtjäger, wenn man auf deine Rezepte zurückgreifen möchte?
Und für Nichtjäger ist es auch wieder wichtig, weil die sollen es ja doch bitte auch mitkonsumieren. Ich meine, wir haben nun mal so viel Wildfleisch, dass es der Jäger an sich selber ja gar nicht alles essen könnte. Aber die Leute müssen auch wissen, wo wir wieder beim Sonntagsbraten sind. Wild ist so vielfältig einsetzbar. Kauft's doch bitte das ganze Jahr über und nicht irgendwie die Vorbestellung für Weihnachten dann irgendwie am 22. Dezember. Ach ja, Lisa, in zwei Tagen hätte ich gerne bitte meinen Rehbraten. Also so funktioniert die Jagd nicht. Und da sind wir wieder dabei. Die Leute müssen's raffen, die müssen's verstehen. Wenn ich nachhaltig biologisch und auch ethisch korrekter jetzt über die Jagd was produzieren möchte, dann kann ich das nicht einfach aus dem Stall rausholen und dem einen Kopfschuss geben, jetzt wird er mal radikal ausgedrückt, sondern dann ist das ein nachhaltiges Konzept und dann muss ich da vielleicht auch mal darauf warten, um eine Ware zu bekommen und nicht Amazon Prime bis 17 Uhr bestellt und morgen früh geliefert.
Ja, das ist, aber das müssen wir so zwischen ethisch richtigen Verhalten und Bequemlichkeit.
Ja.
Das sind dann so rechts und links diese zwei Teufel auf der Schulter.
Genau.
Aber nochmal, wenn ich jetzt diese Rezepte auch für den Endkonsumenten quasi, also nicht nur für die Jäger bekommen wollen würde, wo würde man das finden? Nicht in der Jagdzeitung, also in der Jagdzeitung, das ist ja schon, hat's geklingelt oder Telefon?
Das war das Handy, ich weiß so, okay. Nicht, gar nicht was gemacht. Gut, das ist wie in der Kirche, ne? Da zuckt man so zusammen, oh nein. Die Rezepte, ja. Also die Ausgabe ist jetzt mittlerweile die zweite draußen von der Jagd in Bayern mit diesen Alltagsrezepten. Da bin ich jetzt gerade, das hast du mich jetzt erwischt, da habe ich nämlich heute Morgen das Telefonat geführt. Da wollte ich erstmal abklären, ob ich 1:1 die Bilder mit dem Text auch veröffentlichen darf auf Instagram. Weil klar, ich habe das ja für die Zeitung gemacht, aber da spricht überhaupt nichts dagegen. Das heißt, die werde ich da jetzt dann auch veröffentlichen. Da wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann mal eine Homepage geben, weil ich merke das schon, ne, auf meinem Kanal. Jeder hat ja auf Instagram so ein bisschen so seine Spezialität oder so seine Nische gefunden. Ne? Bei mir geht es nicht darum, oh, was hat die Lisa jetzt heute hier für ein dickes Schwein erlegt, sondern was mache ich dann danach, nach dem Schuss?
Das breitest du sehr, sehr schön.
Ja, und das und interessiert die Leute auch.
Ja.
Also die fragen mich auch. Also sobald ich irgendwie nur mal kurz mein Abendessen fotografiere, wenn mein Freund dann schon wieder flucht, dann ist es nicht ein Foto und es hochgeladen und es war's. Nee, dann geht die Arbeit eigentlich los, weil dann kommen die Fragen, wie hast du das gemacht? Kannst du das Rezept bitte? Also da merkst du, dass die Leute wirklich scharf da drauf sind und ich liebe das, ne? Da so einfach meine Ideen und Inspirationen da weiterzugeben und da sind wir wieder bei dieser Selbstverwirklichungsschiene. In der Zeitung darf ich es jetzt schon, auf Instagram, auf meinem Kanal.
Und als nächstes kommt quasi
das. Und dann der nächste Projekt. Das ist dann quasi der Big Step zum die Lisa macht, was die Lisa ist. Das ist dann die eigene Wildvermarktung. Also da bin ich tatsächlich jetzt schon so weit, dass die Architektin am Bauantrag sitzt und wir bald die Pläne und alles einreichen. Und dann gibt's in der Region endlich eine Stelle, an der die Konsumenten dann auch die Möglichkeit haben, die Rezepte, die ich hochlade, auch nachzukochen. Weil was bringt's denen, wenn ich sage, hey, ihr könnt ein geile Wildschwein-Grillspieße auf den Grill hauen, statt jetzt wieder das Standardzeug vom Discounter, wenn sie gar nicht die Möglichkeit haben, an das Fleisch zu kommen. Und das ist dann quasi das große Projekt, was ich jetzt seit Jahren plane, immer wieder mal umgewurschtelt habe, aber jetzt dann quasi Hand in Hand mit dem Genusskörble, regional, nachhaltig, direkt.
Das passt, glaube ich, auch wunderbar alles so zusammen.
Ja.
Also von den ganzen Stückchen dann quasi zu so einem großen Bild.
Ja, und das Puzzle, das fügt sich langsam und ja, gucken wir mal, wann es vollendet wird oder ob es jemals vollendet wird. Aber ich denke, ja, da wird immer mal wieder was dazukommen.
Also ich glaube, fertig ist man nie, weil dann kommen, also wenn man dann irgendwas gemacht hat, dann sieht man, ich könnte noch da was machen und hier was und so. Aber wichtig ist erstmal anzufangen und dass so dieser Grundbaustein liegt. Und ich glaube, das ist ja top Vorbereitung gemacht mit dem Jagdschein sehr früh, mit der Selbstversorgung, wie du sie die letzten Jahre betreibst, dem Genusskörble. Von daher, aus meiner Perspektive passt da, glaube ich, alles ziemlich gut zusammen.
Ja, das ist auch echt schön, wenn man so ein Gesamtkonzept hat und da ja aktuell halt noch viel träumt und plant und vorbereitet, aber das dann bald Realität wird.
Und ich muss sagen, Wildschweinwürstchen schmecken auch gut. Also dann, ich glaube, einen Kunden hast du dann
auf jeden Fall. Ja, so viel hast du noch gar nicht genascht. Also neben uns steht noch ein Teller. Ich habe noch ein bisschen was vorbereitet. Kannst du dann nachher.
Erst die Arbeit, dann
genau.
Das Vergnügen. Aber deswegen finde ich cool, spannend auf jeden Fall. Super, wir haben jetzt auch schon wieder fast die 50 Minuten.
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
Ja, hat mega viel Spaß gemacht, super interessant.
Ja, fand ich auch.
Ich glaube, ich auf die Jagdeinladung komme ich nochmal zurück.
Ja.
Ich muss mal gucken, wie das mit dem Schlaf funktioniert, weil da bin ich schon irgendwie sehr speziell.
Ja, wenn ich gehe mal Rehe jagen, das können wir auch machen.
Ah, das ist dann quasi zu Philipp verträglichen Schlafzeiten.
Genau, genau.
Weil,
ja.
Ich schlaf gerne und
viel. Ja, ich aber auch. Deswegen, ich gehe dann doch lieber am Wochenende raus, wenn ich da nochmal Mittagsschläfchen machen kann. Wobei es ist wirklich so, wenn du dich rausquälst, das sage ich dir gleich.
Das ist mega schön.
Wenn du dich rausquälst, du hast wirklich, vor allem beim Morgenansitz, die hammer geilsten Erlebnisse. Das ist so schön, wenn die Natur aufwacht, wenn du das miterlebst. das ist es 100-mal wert, aber halt dieser erste Schritt aus dem Bett raus, das ist jedes Mal eine Qual.
Ich hab's mal geschafft tatsächlich, nicht lange, aber eine einige Zeit, frühs joggen zu gehen. Hm. Halb fünf, viertel vor fünf oder sowas. Auch gar nicht lang oder so, weil ich musste dann irgendwann auf die Arbeit.
Ja.
Aber das ist einmal für den Körper richtig geil und für den Kopf.
Ja.
Du bist dann schon mal so ein bisschen ausgepowert und dann kann ich eigentlich nichts mehr über den Tag hinweg nerven. Mhm. Und die Ruhe.
Ja.
Also auch ein bisschen unheimlich, wenn es dann
dunkel
ist.
Ja, du startest halt anders in den Tag, ne?
Ja,
und rennst
absolut.
Nicht gleich los. Also gut, du bist losgerannt, aber in den Trott, ne? Und in die Arbeit rein.
Aber der Kopf ist da halt das Ding. Und vor allem, wie du auch am Anfang gesagt hast, so dieses Runterkommen, das Entschleunigen, die Natur wieder mitzubekommen.
Ja.
Bei mir fehlt halt tatsächlich echt jetzt so ein Vierteljahr gefühlt durch diese Geschwindigkeit gefühlt jeden Tag, jede Woche was Neues.
Ja.
Dann haben sie auf zwei Wochen Rhythmen umgeschaltet, wo es neue Pressekonferenzen, Lockerungen, Nicht-Lockerungen und so weiter und so fort gab. Und echt so jetzt die letzten Wochen so fest, Philipp, wo ist die Zeit hin?
Ja, das stimmt.
Und da kriegst du es dann ja ganz gut mit, ne?
Mhm.
Ja, okay. Aber wie gesagt, jetzt sind wir tatsächlich bei den 50 Minuten. Vielen Dank.
Also die Jagdeinladung steht, du hast eigentlich auch schon zugesagt. Ich denke, es gibt genügend Zeugen, die das dann mitverfolgen, ob du es auch wahrnimmst.
Ja, auf jeden Fall. Steht auch noch ein Praktikum bei Christian aus.
Siehst du?
Weil er gemeint hat, wobei er gesagt hat, muss dann länger als ein Tag oder sowas sein, sonst macht es gar keinen Sinn, dir was beizubringen.
Hm.
Wie gesagt, diese Zeit, wo ich am Bauernhof war, die ist schon einige Jahre her. Aber Traktorfahren macht Spaß. Und da muss ich da mal durch und mir das mal anschauen. Gut, vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Und ich bin gespannt, was wir noch so von dir mitbekommen.
Ja, wird bald wieder Neuigkeiten geben.
Sehr gut, vielleicht dann auch wieder im Podcast.
Ja.
Ciao.
Ciao.